What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge sind Annabel Jenisch und Max Orgeldinger, die beiden Co-CEOs von TLGG, meine Gäste. Sie haben im letzten Jahr den Staffelstab von Gründer Christoph Bornschein übernommen und ich habe mich gefragt, ist das heute mit 250 Mitarbeitenden noch die Agentur, die es vor einigen Jahren mal war? Was ist geblieben? Was hat sich verändert? Wir sprechen über die Kultur von TLGG, die trotz klarer Hierarchie von hoher Selbstverantwortung und Partizipation geprägt ist. Die beiden versuchen aber nicht obsessiv auf eine freiheitsliebende Kultur hin zu optimieren, denn häufig empfinden sie das und viele andere Dinge, die unter New Work laufen, als Lippenbekenntnis. Außerdem geht es um die Frage, wie man den optimalen Rahmen für Kollaboration schafft. Dabei spielen vertrauensvolle Beziehungen, das Annehmen von Konflikten und überraschenderweise Micromanagement eine wichtige Rolle. Ein total interessantes Gespräch, in dem es immer wieder um die richtige Balance bei unserer Arbeit geht. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen bei What's Next Agencies, liebe Annabel, lieber Max. Ich freue mich total, dass ihr beide heute meine Gäste seid, dass wir es geschafft haben, dass wir hier live zusammen im Podcast-Studio sitzen und ein bisschen über ja den Status quo, aber auch die Zukunft, eure Pläne, Leadership, Tech, Innovationen, all das rund um TLGG sprechen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Hi.
Hi. Ja, also vielleicht können wir einmal damit anfangen, denn ihr habt ja Sommer letzten Jahres war das, glaube ich, nennen wir es mal so oldschoolig Staffelstab-Übergabe. Christoph Bornschein, einer der Gründer von TLGG, ist ja sozusagen in die Chairman-Rolle gerutscht und hat jetzt auf Omnicom-Ebene übergreifende Rolle so als Chief Digital Strategist. Ich glaube, Christoph hat ja da so die Aufgabe, die deutschen Agenturen jeweils optimal zu vernetzen, eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen und all das eben sehr stark auch aus der Digitalisierungsbrille zu betrachten. Hat sein Baby in eure Hände gegeben, wobei ihr ja gar nicht so frisch bei TLGG seid, sondern ich glaube, du über 10 Jahre, du auch schon mindestens sieben oder so mit an Bord bist. Deswegen vielleicht starten wir einfach mal damit, dass ihr so ein bisschen erzählt, wie ist euer bisheriger Weg vielleicht zu TLGG und dann auch bei TLGG bis in die jetzige Position so gewesen. Dann kriegen wir so ein kleines Gefühl, ich vielleicht auch nochmal, was die jeweiligen Backgrounds sind.
Ja, total gerne. Also du hast schon genau richtig zusammengefasst. Wir sind beide schon eine Weile da. Deshalb war diese Staffelstabübergabe für uns gefühlt kein Bruch oder gar kein so Moment in dem Sinne, sondern hat sich irgendwie so sehr natürlich angefühlt. Wer bin ich und wo komme ich her? Ich habe mal so richtig klassisch so Wirtschaft studiert, habe das in einem Kontext gemacht, wo ich die Hoffnung hatte, möglichst weit von der Wirtschaft entfernt zu sein und mehr Theater zu spielen und Unternehmen zu gründen. Das ist auch das, was ich so ein bisschen im Studium und danach gemacht habe. Bin dann früh zu TLGG gekommen, habe in der Agenturstrategie angefangen, also habe so, vor 7, 8 Jahren mich mit den damals ja immer noch aufstrebenden digitalen Kanälen irgendwie beschäftigt und inwiefern das die Marketingstrategie, den Kanalmix und so weiter unserer Kundin beeinflussen sollte. Ich bin dann nochmal rausgehüpft, weil es eine attraktive Gründungsmöglichkeit gab und dann waren tatsächlich Max und Christoph die beiden, die mich so ein bisschen zurückgeholt haben.
Was hast du gegründet, wenn ich kurz reinfragen darf?
Ja, also das, weswegen ich rausgehüpft bin, war die Möglichkeit mit einer ehemals, ich hatte eine Kooperation für ein anderes Unternehmen, was ich gemacht habe, mit Google gehabt und die Kollegin ist da damals rausgegangen und wir haben uns selbstständig gemacht in dem ganzen Bereich Leadership und Mindfulness, also wir haben dann so eine Akademie aufgebaut, um dieses Thema in Führungsrunden in Unternehmen reinzubringen. Ich bin tatsächlich zu TLGG zurückgegangen, weil das für mich so das Maximalmaß an Angestelltsein war, was ich irgendwie...
Das maximal verträgliche sozusagen.
Das maximal verträgliche Maß an Angestelltsein war und gleichzeitig, weil ich aber schon einfach wahnsinnig Lust hatte, von schlauen Menschen zu lernen und so hatte ich TLGG vorher kennengelernt. Genau, bin ich zurückgekommen, das war einigermaßen in dem Moment, kann Max gleich nochmal erzählen, als das Consulting ausgegründet wurde, ist ja heute die Agentur und das Consulting, die so als zwei Unternehmen nebeneinander stehen und habe da ganz unterschiedliche Rollen übernommen für ganz unterschiedliche Kunden in sehr unterschiedlichen Industrien gearbeitet. Genau, und habe dann irgendwann eine Rolle sozusagen in der TG-Gruppe übernommen und stark so das Thema Growth und wieder ein engeres Zusammenwachsen der beiden Einheiten gepusht und dann jetzt vor 2, 3 Jahren dann langsam so mit Max zusammen in die Unternehmensführung reingewachsen, wie du gesagt hast, am Anfang noch stark mit Christoph gemeinsam und jetzt machen wir das zu zweit.
Max, nochmal einen großen Schluck aus dem Wasserglas, weiter geht's.
Genau. Bei mir geht's ähnlich los wie bei Annabelle. Ich habe, glaube ich, einfach nur ein bisschen länger gebraucht in Summe. Ich bin jetzt seit bald 13 Jahren bei TGG, auch klassisch BWL studiert, dachte damals, ich gehe in eine ganz klassische Unternehmensberatung, habe da auch ein Praktikum gemacht, mich dann da erstmal nicht so gesehen, dachte auch, ich gründe vielleicht mal was und brauche irgendwie so eine Übergangslösung, in der ich meinen CTO kennenlerne in Berlin und hatte dann meine Bachelor-These gerade über Social Media geschrieben, als das Thema wirklich noch ziemlich jung war, würde ich sagen, also Facebook in Deutschland gerade so ein Thema wurde, aber durchaus auch nicht klar war, ob nicht StudiVZ oder MySpace sich nicht auch noch durchsetzen. Und habe dann über Social Media Agenturen gelesen und habe eine gefunden, mich bei der beworben, das war TGG damals, und das war das einzige Bewerbungsschreiben, was ich je abgeschickt habe, das hat irgendwie gut gepasst damals.
Und wie ungewöhnlich für TGG heute wahrscheinlich, ne? Ja. Da denkt man so, mein Gott, damals gab es doch so richtig Bewerbungsanschreiben.
Absolut, ich bin da auch noch sehr sehr klassisch aus der Business School geprägt, in Chino und Poloshirt und so marschiert. Und
auch das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen.
War der erste BWLer auch, den TGG eingestellt hat. Und Christoph meinte dann so, ich schätze, du bist wahrscheinlich Stratege. Und so ist es dann auch gekommen. Und ja, wirklich die ersten paar Jahre war ja nur Social Media, und Social Media war da damals eigentlich nur Facebook, und das ein paar Jahre lang gemacht und war dann mit dabei auf den allerersten Consulting-Projekten, was, glaube ich, 2013 oder so, 2014, irgendwie sowas um den Dreh, war also wirklich auch schon sehr, sehr lange her, sich damals so langsam organisch entwickelt hat. Es hieß noch gar nicht Consulting und es hatte kein eigenes Team und keine eigene Einheit, und bin da einfach mit dabei geblieben und habe dann irgendwann, als das alles einen formelleren Rahmen bekommen hat, war ich auch davon Teil und habe das dann aufgebaut und geführt und die letzten Jahre in der Funktion geblieben, und dann irgendwann, das ist gewachsen, größer geworden und war dann irgendwann Teil der Geschäftsleitung und bin dann jetzt zusammen mit Annabelle in der Geschäftsführung.
Ich habe nachher auch noch so ein paar Fragen in Richtung Agentur, Consulting. Mhm. Wie geht das zusammen? Wie geht es vielleicht auch ganz bewusst auseinander? Aber da wir so ursprünglich über dieses Thema Staffelstabübergabe von langer Hand geplant, aber ihr habt ja schon ewig gesagt, also genau, ewig. aber es war gar nicht so kompliziert, weil ihr eben schon eine ganze Weile mit dabei wart, in der GL auch wart. Wie ist es dann gelaufen? Weil ich meine, Christoph ist zumindest so aus der Außenperspektive natürlich auch eine prägende Figur, die sehr sichtbar ist nach außen hin, wahrscheinlich auch intern einfach als Gründer natürlich auch immer noch eine besondere Strahlkraft hat. Wie war das dann für euch, aber vielleicht auch für das Team, als er sich entschieden hat, diese übergreifende Rolle einzunehmen? Also habt ihr euch gewisse Dinge überlegt? Habt ihr einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt und machen das nach dem Stil, den wir richtig finden?
Also das hatte immer irgendwie so unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, also so operativ war, glaube ich, für uns das tatsächlich am unkompliziertesten. Wir haben seit Jahren die größeren strategischen Fragen gemeinsam entschieden. Christoph hat sich schon seit Jahren, wenn nicht seit immer, auf seine Schwerpunkt- und Leidenschaftsthemen, was schon immer eher Außendarstellung, Geschäftsentwicklung war und so weiter, konzentriert. Und dadurch waren auch die Aufgaben schon ganz, ganz gut verteilt unter uns. Was du auch ansprichst, ist ja irgendwie so dieser symbolische Moment, und ich glaube, das ist das, was uns dann in der Staffelstab-Übergabe am meisten beschäftigt hat, oder was wir auf jeden Fall sehr ernst genommen haben, weil das natürlich auch irgendwie für ein Unternehmen immer ein kritischer Moment ist, wenn so die GründerInnen dann das Unternehmen in seinem Fall ja nicht verlassen, aber auf jeden Fall die Rolle verändern. Ich glaube, da hat es auch total geholfen, und deshalb habe ich das auch nicht als so dollen Bruch empfunden, dass wir auch da ja eigentlich total für eine Konstante standen. Also am Ende waren wir irgendwie beide auch einigermaßen gebacken in diesem Laden und kannten irgendwie die Werte sehr gut. Und wir sind trotzdem sind sehr unterschiedlich zu Christoph, aber konnten, glaube ich, so auf der kulturellen Ebene hatten wir einfach ein gutes Verständnis für die Organisation und konnten da irgendwie gut Kontinuität herstellen.
Was würdet ihr sagen, weil das finde ich interessant, wo du Kultur ansprichst, ne? Das ist ja immer, wenn man so einen Laden, eine Agentur von außen anguckt, hat man ja
keine Ahnung, wie die wirklich tickt, ne? Sondern man sieht mehr oder weniger, ahnt eine Positionierung, kennt das Leistungsportfolio, die Website und kennt vielleicht ein paar Leute, die da arbeiten. Wie würdet ihr die Kultur bei TGG beschreiben? Ich weiß, es ist total schwierig, wenn man über seine eigene Kultur spricht, weil man sie bestenfalls selber erlebt und nicht so oft darüber sprechen muss.
Also ich glaube, für mich ist es am schwierigsten, weil ich nie ein anderes Unternehmen von innen kennengelernt habe, nur als Berater. Ich glaube, es ist auf der einen Seite geprägt von einer hohen Selbstverantwortung, also auch von dem Antrieb, eigene Wege zu finden und mit anderen zusammen, aber schon auf eine neue Art und Weise Themen anzugehen. Das ist, ich glaube, auch stark von Christoph getrieben und von unseren Themen war das schon immer eine hohe Neugierde für, was kommt als nächstes und wie gehen wir damit um. Das sieht man, glaube ich, sehr. Ansonsten, ich bin immer kein großer Fan von dem Familienbegriff in Unternehmen, aber es hat schon, ich glaube, wir haben eine sehr lockere Atmosphäre. Ich weiß, ihr hattet im Podcast auch immer wieder Diskussionen über Hierarchien, kommen wir vielleicht nachher auch noch. Wir haben eine klare Hierarchie, aber ich glaube trotzdem, wir agieren sehr auf Augenhöhe. Ich glaube, die Leute, jeder kann jeden zu jedem Thema ansprechen und glaube ich auch eine partizipative Kultur, würde ich sagen, ja.
Also für mich sind es, wenn ich es runterbrechen müsste, sind es zwei Begriffe. Das eine, Max, hast du gerade schon beschrieben, das ist so dieses Unternehmerinnentum. Ich hatte einfach zu keinem Zeitpunkt, ich habe super jung in diesem Unternehmen angefangen zu arbeiten, auch viel Verantwortung übernommen. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir da irgendwas im Weg stand, sondern ich habe so sehr als Unternehmerin im Unternehmen irgendwie so das Unternehmen Karriere irgendwie so treiben können. Immer so, wie es für mich irgendwie gestimmt hat und wie es Spaß gemacht hat und wie es für die Organisation gerade gepasst hat. Und das Zweite ist, das meinst du, glaube ich, mit dem Begriff, den du nicht verwenden willst, ist so
human. Und ihn trotzdem gesagt hast.
ist human am Ende. Also ich hatte immer das Gefühl, es ist einfach ein sehr menschlicher Umgang. Mir wird da einfach als Individuum begegnet. Es geht nicht um das Outfit, es geht nicht so sehr, jetzt kriege ich eins auf die Finger, um den Award, sondern es geht am Ende einfach um den Impact und um die Individuen.
Annabelle hat schöner gesagt, menschlich, das trifft's.
Na, schöne Beschreibung. Ist es denn so, weil ich hatte mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben, so the next generation, ich meine, das trifft ja altersmäßig nicht ganz zu, wir wollen Christoph nicht älter machen, als er ist.
Oh, der ist schon ein bisschen älter.
Ja, gut, einen kleinen Tag. Aber so, was macht ihr vielleicht auch anders? Ne? Also auch wenn ihr in dem Kuchen gebacken seid, wie ihr das eben beschrieben habt, gibt es ja trotzdem, und das ist ja auch gut so, ganz unterschiedliche Führungsstile oder Dinge, die euch vielleicht auch wichtig sind, die ihr jetzt auch qua Individuen eben auch in der Führung einbringt?
Also ich würde gar nicht so sehr von uns erstmal anfangen, sondern so ein bisschen so vom Reifegrad der Organisation. Wir sind einfach zu einem Zeitpunkt in diese Organisation, in diese Verantwortung gekommen, die ein komplett anderer ist, als Christoph das gemacht hat, so ein Unternehmen zu gründen, von 15 auf 50, von 50 auf 100, so ein bisschen als der Underdog, immer wieder in die großen Pitches reingehen. Das ist einfach eine andere Rolle. Die Organisation hatte eine andere Größe. Damit geht auch offen gestanden ein bisschen eine andere Verantwortung einher. Inzwischen sind wir 250 Leute. Wir haben sehr große, sehr etablierte Kundinnen, die von uns auch erwarten dürfen und müssen dürfen, dass wir schon auch diese Verantwortung ernst nehmen. Und ich glaube, in diese Zeit wiederum passen wir beide total gut rein, weil wir einerseits den Antrieb, die inhaltliche Motivation so sehr synchron ist zu dem, was die GründerInnen da reingegeben haben und so dieses Interesse an Technologie, an gesellschaftlichen Veränderungen und was macht das dann wiederum mit unseren Kundinnen und mit Konsumentinnenverhalten und wie unsere Kunden darauf reagieren sollten und so weiter. Aber dann wiederum einfach eine deutlich etabliertere Organisation zu führen, ist, glaube ich, das, was wo wir so ein bisschen uns dann von Christoph unterscheiden, der einfach im Herzen Gründer ist.
Mhm. Ja. Ja, das glaube ich. Ich kann auch diese Wachstumsschmerzen oder unterschiedlichen Organisationsreifegrade, das kann ich total gut nachvollziehen, weil es einfach einen brutalen Unterschied macht. Ne? Also das ist ja schon vorher anfangen. Meistens gründet man ja noch kleiner. Ne? Und am Anfang hast du noch jeden selbst handverlesen eingestellt, weißt irgendwie um familiäre Konstellationen. Also da trifft dann Familie wahrscheinlich noch eher zu, weil du da wirklich alles voneinander weißt, zusammen lebst und das Baby groß machst. Und dann wird's halt irgendwann eine wirkliche Organisation, wir sind ja alle noch weit weg von Konzernen, ne? Aber es ist schon eben dann ein großes Unternehmen, was man dann auch anders führt. Und spannend finde ich das, was ihr beide auch gesagt habt, ne? Wenn so die Kultur macht einerseits das Prinzip der Neugierde aus, ne? So dieses Verstehen wollen, Herausforderungen technologischer Art, aber auch gesellschaftliche Veränderungen, wie bringt man das zusammen? Obwohl die, ich sag mal, Ur-DNA ja die einer Social-Media-Agentur war, was ja auch ganz spannend ist. Und ich sag mal, das Idealtypische, wenn du heute einen Unternehmer, eine Unternehmerin fragst, wäre ja immer, ja, Selbstverantwortung. Also ich möchte, dass die Menschen selbstverantwortlich, jeder und jede weiß, worauf wir im Ziel hinsteuern. Jeder und jede macht das total selbstverantwortlich im Sinne der Organisation mit den eigenen Prinzipien. Wie kriegt man das hin? Weil das ist ja schon verdammt schwer. Also, dass man da
kriegt
nicht,
wenn man das hin?
Gefühl hat, ja genau, kriegt man es überhaupt hin, dass man das Gefühl hat, ah nee, so hatte ich es jetzt nicht gemeint mit der Freiheit oder bitte in die andere Richtung, nicht in diese. Also wie schafft man das, ohne dann doch immer wieder so kontrollierend einzugreifen?
Ich glaube, was du ansprichst, ist es für immer eine Balance. Und ich glaube, Unternehmen, die das nicht haben oder weniger haben, das nicht, weil sie einfach keine Lust darauf haben oder weil sie es nicht gut genug können, sondern weil es natürlich Trade-offs mit sich bringt. Und auch wir leben das nicht in totaler Reinkultur, weil das gerade bei einem größeren Unternehmen, Annabelle hat es angesprochen, auch wieder seine Nachteile hat. Und ich glaube, die Nachteile sind natürlich, je mehr Freiheit du hast, desto mehr verzichtest du auch mal auf Struktur und desto mehr musst du auch bereit sein, mit Fehlern zu leben. Und ich glaube, das muss man in jeder Phase und auch in jedem Wettbewerbsumfeld wieder neu austarieren. Und der Grad an Freiheit, den du mit 30 Leuten in einer boomenden Wirtschaft hast, ist nicht der gleiche Grad, den du hast, wenn du über 200 Leute bist und gerade eine angespannte wirtschaftliche Lage ist. Dementsprechend, ich glaube, man muss das immer relativ zu Rahmenbedingungen sehen. Ich glaube, dann ist es eine Mischung. Auf der einen Seite, was projizierst du rein in den Markt, für welche Themen stehst du? Das macht natürlich was mit, welche Kunden kommen mit welchen Aufgabenstellungen zu dir, welche Mitarbeitenden kommen mit welcher Motivation zu dir. Und dann ist es natürlich eine Frage von, wie du auch schon angesprochen hast, von Loslassen, auch mal damit leben, das, was nicht funktioniert. Ich glaube, die größte Herausforderung ist dabei eigentlich, das mit den Kunden und Kundinnen nachher auszuverhandeln, weil die wünschen sich natürlich auch diese Fähigkeit, die wünschen sich Kreativität und Neues, aber gleichzeitig wünschen sie sich natürlich auch Exzellenz und Präzision und wenig Fehler.
Und Exekutionskompetenz.
Ganz genau. Und da immer wieder in Dialog zu gehen und ehrlich gesagt auch jedes Projekt individuell zu behandeln und zu wissen, okay, wie sieht Staffing aus? Welche Personen an welchem Punkt in ihrer Karriere und mit welcher Persönlichkeitsstruktur passt gerade zu welcher Kundensituation, die auch mal in einer angespannteren Situation oder wenigeren sind, wo auch wieder die Individuen auf der Kundenseite unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und ich glaube, das ist einfach was man jeden Tag wieder aufs Neue kultivieren und ausverhandeln muss.
Und wir versuchen tatsächlich, also fast im Gegenteil, wir versuchen nicht auf Teufel komm raus, auf diese Freiheit und so ein paar Begriffe, die auch hinter dem New Work Begriff stecken, zu optimieren. Offen gestanden empfinden wir es auch teilweise eher als ein Lippenbekenntnis, sondern eher auf eine gute Kommunikation darum zu optimieren. Also wie Max gerade sagte, so, wenn ich in einem guten Dialog bin mit einem Projektteam und einfach sage, so, hier geht's gerade um was anderes und deshalb müssen wir hier gerade tendenziell Freiheit einschränken, oder das Unternehmen ist in der Situation, deshalb müssen wir gerade tendenziell Freiheit einschränken, dann empfinde ich das eigentlich als das Modernere und Menschlichere, als irgendwie diese Obsession, dass Freiheit und eine ausschließlich freiheitsliebende Kultur irgendwie das ist, was gerade en vogue ist.
Ich habe mal ein ganz gutes Buch gelesen, das hieß New Work Needs Inner Work. Und es geht eigentlich eher darum, dass du selber sehr klar bist, und es geht um Klarheit, um eine Kommunikationsstärke und eben nicht um das Gefühl, man suggeriert irgendwelche Freiheiten, die nachher niemanden weiterbringen, also weder die Individuen noch die Organisationen. Und auch ganz interessant, dass es per se nicht immer Selbstzweck der Organisation ist, also die Aufgabe der Organisation ist nicht, die Mitarbeitenden glücklich zu machen. Das fand ich total interessant. Ist ja eine steile These, wird man wahrscheinlich unter New Work-Gesichtspunkten sofort auf die Schnauze kriegen, aber ich freue mich ja immer über solche Thesen, weil ich finde, dass das erstmal wahr ist, weil jeder und jede ist ja für sich selbst auch verantwortlich in einem Konstrukt, und dann geht es ja darum, man ist eben keine Familie, sondern hat sich zusammengefunden, weil man gemeinsam ein cooles Ziel vor Augen hat. Und damit schwingt natürlich, dass es Freude macht, aber dass das Team auch miteinander eine gewisse Leistungsbereitschaft hat. Deswegen, wir sind ja auch nicht privat nicht die ganze Zeit glückselig und trotzdem leben wir alle eigentlich ganz gerne so. Das finde ich eben ein ganz interessantes Prinzip, weil die New Work-Diskussion, die führt einen manchmal tatsächlich ein bisschen aufs falsche Gleis.
Voll. Und Johanna Breitenbach, die Autorin von dem Buch, die zielt tatsächlich, das war halt meine Gründung zwischendurch, ja sehr auf dieses, so diese Nähe und Klarheit und dann auch wieder Distanz zu sich selber zu entwickeln, um authentisch zu bleiben und ehrlich zu sein. Und das empfinde ich eher als meine Verantwortung, unseren Mitarbeiterinnen einfach eine klare Perspektive zu geben, wo wir gerade stehen, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, weniger als das, was in dieser New Work-Debatte teilweise, finde ich auch sehr irreführend, teilweise proklamiert wird.
Mhm. Was nicht heißt, dass wir das nicht beide alles mal ausprobiert haben. Also wir haben
exzessiv. Ich glaube, jeder von uns oder hat mal so all diese Phasen mitgemacht, weil du dann ja auch immer so eine Art Organisations-FOMO kriegst und denkst, oh mein Gott, das müssen wir auf jeden Fall auch ausprobieren. Das machen gerade alles, der heiße Scheiß. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich habe letztens unseren Gründern gesagt und mich bei ihnen entschuldigt für all die Ratschläge, die ich ausgeschlagen habe und all dieses, oh Kim, was macht ihr denn da, warum macht ihr denn das, kann ich dir schon sagen, und ich habe gesagt, ja, das ist jetzt wieder das typische Ding.
Ich finde das einen super spannenden Punkt, weil das, glaube ich, mit der Zeit geht es auch wieder darum, die Balance zu halten. Wenn man das, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat in solchen Systemen, kommt man immer irgendwann an den Punkt, dass man denkt so, okay, das habe ich schon mal gesehen und deswegen wird es nicht funktionieren. Ich glaube, da die Balance zu halten, aus diese Erfahrungen auch ernst zu nehmen und daraus zu lernen und trotzdem offen für Neues zu bleiben, das ist wirklich die ganz große Herausforderung, weil beide Extreme sind falsch. Also ewig immer die nächste Sau durchs Dorf zu treiben und einfach zu denken, wenn ich zum fünften Mal so mache, wird schon funktionieren, ist zum Scheitern verdammt. Aber umgekehrt natürlich nach ein paar Jahren zynisch zu werden und zu sagen, habe ich schon probiert, kann eh nicht funktionieren, ist genauso gefährlich. Und wir erleben das natürlich auch stark auf der Beratungsseite. Es gibt nur so viele Art und Weisen, wie man ein Unternehmen organisieren kann. Und gerade wenn man sich mal ein bisschen mit der Geschichte von Unternehmen auseinandersetzt, fast jeder Trend, den gab es schon mal vor 2-3 Jahrzehnten, eine ernstzunehmende Geldquelle von Unternehmensberatung ist, alle 15 Jahre zu zentralisieren, wieder zu dezentralisieren, weil es gibt halt nur die beiden Extreme. Und auch die Wissenschaft hat das alles schon mal in den 70er Jahren sich sauber angeschaut und da ordentliche Modelle für entwickelt. Ja, und da einerseits neugierig, aber andererseits abgeklärt zu bleiben, ist, glaube ich, ganz wichtig und was wir uns total vornehmen.
Ja, finde ich einen guten Punkt, den du sagst, auch das Bild gerade, ne? Dieses, ich habe im Urlaub letzte Woche das Buch Spiral Dynamics gelesen, was es ja schon eine ganze Weile gibt, was mir nur jetzt erst irgendwie in die Hände gefallen ist und ich Muße hatte, es zu lesen. Und da ist ja dieses schöne Prinzip, dass es eben ja schon so eine kreisende Bewegung gibt, die aber eben immer so eine Aufwärtstendenz hat. Und das finde ich eben schön, das vereint so dieses Prinzip der stetigen Selbsterneuerung, ne? Aus einem einerseits Neugierde-Aspekt und andererseits aber auch dieses, habe ich schon gesehen, habe jetzt eine neue Perspektive drauf, weil ich andere Sachen schon erlebt habe, eins und eins zusammenzähle. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man irgendwann stehen bleibt und sagt, ja, kenne ich jetzt alles schon. Aber wenn du Neugierde hast stetig und sagst, was heißt denn das jetzt? Also an der Ecke bin ich schon mal vorbeigekommen. Jetzt mit dem Wissen der letzten 3 Jahre verstehe ich, warum das so ist. So, und deswegen, genau, nicht umsonst hat die Mode ständig die Trends, die es schon mal gab. Jetzt gibt's wieder irgendwie weite Hosen und so, aber sie sind trotzdem ein bisschen anders geschnitten. Ja. Weil es einen Twist gibt. Und ich glaube, auch organisatorisch gesehen ist dieser Twist total interessant. Und deswegen muss man auch all diese Sachen einmal durchmachen. Weil in Spiral Dynamics kannst du ja auch nicht einfach in die gelbe Phase hüpfen, sondern musst eine Weile erstmal sozusagen die anderen durchziehen. Also für alle, die es gerne mal lesen wollen. Es ist ein bisschen theoretisch, aber ich finde, es lohnt sich auf alle Fälle. Sag mal hier, Stichwort Spiral Dynamics oder Aufwärtsbewegung, Neugierde. Ursprünglich als, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war mal die Headline, TGG ist die erste Social-Media-Agentur Deutschlands. Ich weiß nicht, ob es gut vermarktet war oder ob es tatsächlich die erste war, man würde es nie wissen.
Kannst auch nicht mit Sicherheit sagen.
Genau. So, sagen wir mal gut vermarktet. Dann habt ihr selber gesagt, dann kam, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2017, der Consulting-Ableger so dazu, so um den Dreh.
Offiziell, ja.
Und ihr habt euch ganz bewusst bis heute ja auch entschieden, diese beiden Teile, also die Agentur auf der einen Seite, den Consulting-Ableger auf der anderen Seite, getrennt voneinander zu, ja, positionieren, zu führen. Trotzdem hat es sozusagen die TGG-Klammer, ja, damit die Dachmarke auch immer ihre Stärke ausspielen kann. Wie steht ihr heute dazu? Oder wie wichtig ist welcher Teil, wie dynamisch ist welcher?
Ja, also die Geschichte ist tatsächlich, dass es, glaube ich, wahnsinnig viel Sinn gemacht hat, zum Zeitpunkt der Gründung vom Consulting, das so ein bisschen auf einer eigenen Wiese groß werden zu lassen, weil das dann doch ja auch einfach irgendwie ein Teil ein anderes Geschäftsmodell ist, andere Kundin, andere Fragestellung. Und es hat dem Consulting total gut getan, so groß zu werden. Den Weg, den wir jetzt seit ein paar Jahren eingeschlagen haben schon, ist das Ganze tatsächlich schon wieder näher zusammenzuführen. Und es liegt jetzt gerade aus unserer Sicht ein großer Wert, auch wenn wir uns angucken, wie kaufen Kundinnen ein, wo stehen die Kundinnen gerade in der Bewältigung von schon zunehmend komplexen Fragestellungen, macht es für uns total Sinn, die beiden Teile wieder enger zusammenzuführen und dann je nach Fragestellung da unterschiedliche Kompetenzen zusammenzuziehen. Insofern, ja, das sind zwei eigene Untermarken, die, glaube ich, auch aus guten Gründen, sind auch ganz, ganz technisch gesagt, einfach unterschiedliche Buying Center in Teilen, die man sinnvollerweise auch getrennt positioniert. Aber wir sehen, ich meine, das machen die Großen vor, dass es total Sinn macht, das in der Tendenz wieder enger zusammenzuführen. Und das machen wir rein physisch im Büro, da ist es wieder enger zusammengewachsen. Und das machen wir auch auf vielen Projekten. Große Projekte, auf die wir gerade stolz sind, aktivieren wir tatsächlich so beide Fähigkeiten und forcieren auch gerade dieses ganze Thema Kollaboration in der Organisation sehr stark, um dazu in der Lage zu sein, das dann auch beides auf Projekten zusammenzubringen.
Merkt ihr denn, dass die Projekte integrierter sind? Weil es gibt beide Tendenzen. Ne? Also ich stelle fest, die Kunden wünschen sich eine immer größere Komplexitätsreduzierung und nicht so dieses Gefühl, oh Gott, jetzt ist wieder ein ganz anderes Team, anderes ja. Mindset, andere GmbH, andere Rechnung. Also bei Kleinigkeiten fängt es ja häufig an, bis dann ja. zu den großen Dingen. Und der andere Aspekt ist die integrierte Zusammenarbeit, Spezialisierung. Wie kannst du relativ agil SpezialistInnen auch in so ein Kollaborationsmodell stecken? Wie ist das bei euch?
Ich würde sagen, wir merken es absolut. Wir merken es sogar im doppelten Sinne. Also auf der einen Seite integrierter bei uns zwischen Agentur und Consulting und auf der anderen Seite ganz klar auch mit anderen Partnern im Omnicom-Netzwerk, dass wir schon sehen, dass die ganz großen Unternehmen zunehmend dann mal nicht ein paar Millionen, sondern gerne auch mal ein paar Zehn, ein paar Hundert Millionen ausschreiben. Und da gibt's dann einfach nur eine Handvoll Anbieter weltweit, die entsprechend in Frage kommen, weil die dann sagen so, wir machen jetzt mal alles aus einer Hand. Und das ist ein klarer Trend und darauf richten wir uns aus. Und da sind wir, glaube ich, mit unserer Struktur ganz gut für aufgestellt. Grundsätzlich ist es uns am liebsten, sehr integriert zu arbeiten, sowohl innerhalb von TGG als auch mit anderen. Es kann dann auch mal mit anderen Netzwerken sein, haben wir auch genug erfolgreiche Beispiele. Gleichzeitig glauben wir sehr davon, dass die Reise mit einer der beiden Marken anfangen kann und dass die auch für sich stehen muss. Und ich glaube, da ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen, Beratung wird ja im Agenturgeschäft sehr unterschiedlich interpretiert. Wir machen im Consulting bei uns schon wirklich klassische Unternehmensberatung, wo die Konkurrenz, die uns begegnet, eher die BCGs, die McKinseys sind. Und da war es damals für uns einfach sehr wichtig, eine eigene Marke zu etablieren, die klar gemacht hat, dass wir hier fundamental andere Projekte machen. Das heißt nicht, dass es nicht jetzt eine ganze Menge Projekte gibt, wo diese Expertisen dann auf einmal zusammenwachsen. Aber da kommen wir wieder, genau wie du es gesagt hast, zu den spiralförmigen Bewegungen.
Und dieses, also was Herr Max gerade beschrieben hat und auch du, dieses der Wunsch der KundInnen und die Nachfrage, da integrierter zu arbeiten, deckt sich dann wiederum auch sehr gut mit dem, wie wir einfach auf Marketing und Kommunikation drauf gucken, nämlich auch eben als was mehr als nur Werbung ist, sondern was wo auch das Produkt mitgedacht werden muss und all die anderen Themen, die da noch dranhängen. Und da wiederum springt dann das Consulting auch häufig rein, wenn die Fragestellungen so ein bisschen über die kommunikative Herausforderung sozusagen hinausgehen.
Ich habe das auch in einem Horizont-Interview gelesen, das ihr mit Merdat Amirkisi hattet, wo ihr, glaube ich, auch auf die, das ist ja so der Aspekt, den du gerade ansprichst, also das in Mathis Schrader hatte die Technologiefalle des Marketings genannt und ihr habt gesagt, naja, es ist so ein Stück weit auch die Reklamefalle, nenne ich es jetzt mal, des Marketings, wo ihr eben gesagt habt, die kommen häufig zu spät an den Tisch oder bringen sich vielleicht auch selbst zu spät an den Tisch. Das ist ja immer auch, finde ich, der Aspekt ist eine klare Hohlschuld und müssten eigentlich viel früher, also schon bei Geschäftsmodellen, Produkten, Innovationen tatsächlich am Tisch sein. Das heißt, für euch ist dann die Kompetenz des Consulting-Ablegers, klingt immer so nachrangig, ne? Aber sozusagen eures Consulting-Parts ein wichtiges Vehikel, dass ihr auch ernst genommen werdet in dieser Diskussion, oder?
Auf jeden Fall. Also wir wollen das in beiden Teilen des Unternehmens natürlich etablieren. Aber ja, das ist eine der Grundannahmen und Glaubenssätze von uns. Ich glaube, Sandra Scholz hat es bei dir im Podcast auch mal gesagt, dass die Agenturen sich zu sehr in diese bunte Bildchen-Ecke oder irgendwas drängen lassen haben. Und da glauben wir sehr daran, dass man Marketing wieder ganzheitlicher denken kann und dass das auch die Grundlage dafür ist, dass am Ende Agenturen im Wettbewerb mit den klassischen Beratungen ihren Teil vom Kuchen abbekommen und auf Augenhöhe sich in diese Diskussionen mit einmischen können.
Ja, ich glaube, wichtige Grundvoraussetzung, das ist ja bei R&V gegeben, ist ja, dass die Marketingabteilung auch so positioniert ist, dass sie dafür wahrgenommen wird. Also ich glaube, auch das hängt am Reifegrad der jeweiligen Organisation, der Unternehmen, für die man arbeitet, aber möglicherweise auch am Standing, an der Positionierung des oder der CMO an der Stelle, ne? Wie die Wahrnehmung dann ist, weil du hast es vorhin angesprochen, ihr habt unterschiedliche Buying Center, also die Consulting-Projekte, digitale Geschäftsmodelle, gesellschaftliche Veränderungen, Organisationsberatungen sind ja häufig auch wahrscheinlich andere Leads, die ihr bearbeitet, als die, wenn ihr sozusagen für, weiß ich nicht, digitale Markenführung gerufen werdet, oder? Also das ist ja wahrscheinlich auch häufig gar nicht so einfach, wenn man von unterschiedlichen Ecken kommt, dass man plötzlich beim Marketing-Entscheider genauso wahrgenommen wird für die Consulting-Themen und der vielleicht im Zweifel sagt, nee, das macht bei uns eigentlich jemand ganz anderes.
Ja, und also ein paar Gedanken dazu. Das eine ist klar, diese Wahrnehmung, das ist immer wieder so ein bisschen so ein technisches, wie fehlt man das jetzt einem irgendwie die unterschiedlichen Kompetenzen. Ich verstehe da die Kunden auch, dass man erstmal ein bisschen skeptisch wird, wenn die jetzt plötzlich dann auch noch Produktstrategie können sollen, wo man sie doch gerade für Marketing kennengelernt hat. Das muss man dann irgendwie auf der, welche Individuen spielt man da rein und so weiter, lösen. Noch ein Gedanke, kann ja gerade schon auch wahrnehmen, dass sich auch so ein bisschen diese Rollenbezeichnungen auflösen und dass so dass die CMO eben nicht nur noch für die bunten Bildchen verantwortlich ist und der CTO für die IT und meinetwegen der CPO für das Produkt. Also so klar ist ja diese Struktur nicht mehr und davon profitieren wir total und das treiben wir offen gestanden auch. Also wir arbeiten gerade für ein großes B2B-Unternehmen für einen CMO, der aber da gibt's links und rechts die ganzen anderen Bezeichnungen gar nicht und der braucht ganz unbedingt dann auch die strategische Kompetenz, jemand, der die einen Business Case rechnen kann, die irgendwie einen riesen Marken-Relaunch nicht nur sich das visuelle und das Narrativ und all diese Geschichten ausdenken kann, sondern die eben auch die organisatorische Komplexität hinter, dann müssen plötzlich lauter Trailer umgebrandet werden und so weiter, das auch mitdenken können. Und da sehen wir schon auch von den Kunden, dass mehr und mehr dieser Bedarf kommt. Das steht so nicht in einem Briefing, also so die Ausschreibung ist immer eine andere, aber im besten Fall kriegt man die Kunden dahin, wenn man mal in der Zusammenarbeit gestartet hat.
Und ist es im Consulting, also gerade wenn wir jetzt so über Transformation von Geschäftsmodellen sprechen, vielleicht Erschließung neuer Märkte, Launch neuer Produkte. Also welcher Art sind so, wenn ihr jetzt sagt, so diese typischen Projekte, die im Consulting-Bereich so die Evergreens sind, wie im Kommunikationsbereich. Wir brauchen ein Narrativ, wir brauchen ein Markendach, wir brauchen eine Kommunikationsplattform. Das sind ja so die Buzzwords, die da jenseits der Tech- und AI-Themen eine Rolle spielen. Was ist so euer Consulting Evergreen?
Das ist tatsächlich relativ zyklisch und hat viel damit zu tun, wo der Markt jeweils gerade steht. Also wenn man das gesamte Unternehmensberatungsspektrum abdeckt, dann geht man natürlich immer sehr von der Innovationsberatung klassischerweise ins, wenn es schwieriger wird, in die Restrukturierungsberatung. Das machen wir weniger, sondern bei uns ist es eher, es gibt Phasen, da ist der Markt mehr interessiert an dem Blick 10 Jahre in die Zukunft und sich darauf strukturell vorzubereiten. Wir haben viel Innovationseinheiten aufgesetzt, wir haben viel Venturing gemacht und eine Zeit lang war das mal ein sehr substanzieller Teil unserer Projekte. Und dann gibt es Phasen, wo die Unternehmen schon deutlich interessierter daran sind, die Bottomline auch mit Blick auf 6 Monate, 12 Monate zu beeinflussen. Und dann gibt es unterschiedliche Wege. Das kann eher ein organisationelles Projekt sein. Das sind dann auch teilweise die Marketingprojekte aus verschiedenen Perspektiven. Es kann, wie gesagt, Marketing-Org sein. Es kann mehr in Richtung Produkt und Klickstrecken und Ähnliches reingehen. Es können Zielgruppenanalysen sein. Es gibt auch mal die Integrations- und verschiedenen M&A-Bewegungen. In so einer Phase kann es natürlich auch mal Targets auf dem Markt geben. Aber ich muss sagen, so das eine Evergreen-Thema haben wir ehrlich gesagt nicht, sondern da lässt sich unsere doch gar nicht so lange Vergangenheit lässt sich schon in 3, 4, 5 Phasen relativ gut unterteilen. Ich glaube, das ist auch eine der Stärken, die wir sehen und an denen wir weiter arbeiten, schnell zu reagieren, aber dann doch immer besser darin zu werden, auch schnell klare Produkte zu schaffen und Teams auf diese Themen auszurichten, damit man in den 2, 3 Jahren, in denen ein Thema dann eben Relevanz hat, dann doch eine tiefere Expertise in ihnen entwickelt.
Oh, du hast mich gerade auf das Schwerpunktthema dieser Folge gebracht, oder die Diskussion hat uns vielleicht dahin geführt, Zyklen. So, weil das ist tatsächlich ganz interessant. Wir kamen ja über diese kreisförmige Aufwärtsbewegung. Wir kamen so ein bisschen über dieses 50, 100 Leute, 150, 200 und so weiter. Über Moden, über mal ist Lead-Agentur en vogue, mal nicht, mal bündeln alle etwas unter One Voice, mal nicht. Ja. Und eigentlich sind alles Zyklen. Und unsere Branche, das Marketing, Unternehmen sind halt immer wieder diesen Zyklen unterworfen. Und in der Tat, und deswegen glaube ich auch, das hat euch sicher auch beschäftigt im Consulting-Bereich. Letztes Jahr war halt eher geprägt von, wie soll ich sagen, wirtschaftlich auch herausfordernden Zeiten, nicht nur für die Agenturen, sondern logischerweise auch für die Kunden selbst, so dass man vielleicht nicht in Tausende von Innovationsprojekten gegangen ist, sondern eher geguckt hat, Klickstreckenoptimierung, effizienter Einsatz von Marketingbudgets. Und da ist es dann ja einfach nur wichtig, diese Beweglichkeit in der Organisation und im Kompetenz-Skillset zu haben, dass man die Themen gleichermaßen bedienen kann. Das ist aber auch eine Herausforderung, ne? Weil man hat ja nicht unendlich viele Menschen, die man immer sozusagen mal links, mal rechts rumsteffen kann.
Ne? Ja, und das ist auch, also so der Blick von innen darauf ist, also für die Agentur, wie du gerade selber gesagt hast, ist ja ganz ähnlich. Also das, was Max beschrieben hat an diesen Zyklen, das erleben wir auch gerade in der Agentur. So der Blick auf, was tatsächlich der Impact von dem, was wir hier gerade tun, ist ja viel strenger als noch in der Vergangenheit, wo Budgets noch anders für TVCs und so weiter rausgehauen wurden. Was ich da so mit die größte Herausforderung finde, das nach innen hin zu managen. Also auch wir stehen als Organisation natürlich, machen irgendwie so ein Markenversprechen an KollegInnen. Und so sehr wir da, glaube ich, dem treu bleiben, wofür wir stehen, sind wir in einer bestimmten Marktgegebenheit natürlich auch gezwungen, auch vor dem Hintergrund bei den Kunden irgendwie einen Effekt zu hinterlassen. Heißt aber für Kolleginnen, die vielleicht gekommen sind, um rein Innovation zu treiben, die müssen sich plötzlich damit abfinden, dass sie eine Kundin vor sich sitzen haben, die ganz genau auf den Euro gucken und die schon so irgendwie den Return sehen wollen aus dem, was sie da brauchen. Das nach innen zu moderieren, finde ich eine ziemlich spannende Herausforderung. Dann auch noch im Zweifel im Clash so mit einer Generation, die ein bisschen in einer anderen Zeit groß geworden ist als der Druck, der da gerade eher so von außen aus unterschiedlichen Richtungen kommt.
Absolut richtiger Punkt, finde ich auch. Also gerade das Moderieren, aber dann auch Organisieren intern. Also das kann ich sozusagen aus Kreativagentur-Gesichtspunkten genauso sagen. Natürlich würdest du gerne die ganze Zeit große, tolle digitale Bewegtbildkampagnen machen und Narrative entwickeln. Und manchmal geht es halt einfach darum, Performance-Marketing zu machen, damit kurzfristige Marketing, also taktische Maßnahmen sozusagen zum Ziel kommen. Also
und ich finde es auch manchmal so schade, dass es vermeintlich dann die eine Währung gibt, die viel wert ist und so der eine Output, der viel wert ist und der Wert tatsächlich dann in diesen anderen Projekten gar nicht so sehr gesehen wird, weil ich sagen würde, so wenn wir, wenn Performance-Marketing gerade dazu nötig ist, um ein großes deutsches Unternehmen weiterhin erfolgreich bleiben zu lassen, dann ist das auf jeden Fall auch was eigentlich einen Purpose erfüllt. Aber da ist gerade natürlich die Kreativindustrie, aber die Innovationsberatung natürlich haben da irgendwie so eine andere Währung gelernt.
Ihr habt vorhin das Wort Kollaboration angesprochen. Also einerseits, darüber haben wir ja eben schon gesprochen, ne? Wie sind Agentur- und Consulting-Bereiche bei euch organisiert? Ihr habt eine interne Kollaboration, die jetzt verstärkt wird durch eine integrierte Zusammenarbeit. Ihr tut es innerhalb des Omnicom-Netzwerkes, aber ihr interagiert eben auch mit anderen Netzwerken zusammen auf größeren Etats. Wie schafft man diese Fluidität? Weil ich finde, das ist eine große Herausforderung. Am Ende hat eine Agentur, ein Unternehmen ja auch, ich meine, das ist ja auch Teil des immateriellen Vermögens, dass man ein gewisses Mindset hat, dass man Prozesse hat, Überzeugungen, also all das, Paradigmen, nach denen man arbeitet. Und jedes Mal muss man auch das neu verhandeln. Der Agenturableger mit dem Consulting-Ableger, ihr innerhalb der Omnicom-Gruppe, hat Christoph alle Hände mit voll zu tun wahrscheinlich, und dann aber noch mit anderen Networks. Und alle Kunden wünschen sich das und alle sagen immer, klar, können wir, machen wir. Und ich finde es trotzdem eine Riesenherausforderung.
ich glaube, das wird es immer bleiben. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach nicht naiv zu sein und genau davor die Augen zu verschließen. Wenn man den Mehrwert von unterschiedlichen Spezialisierungen und damit auch unterschiedlichen Kulturen will, muss man, glaube ich, diese Ausverhandlungen und auch die Konflikte, die damit einmal einhergehen, hinnehmen. Und ich glaube, da geht's dann immer darum, dass gerade Personen in einer verantwortungsvollen Position sich gemeinsam an den Tisch setzen und offen über Interessen und auch mal über Ängste und Sorgen sprechen und Sachen ausverhandeln. Und ich glaube, dann geht's darum, langfristige Beziehungen aufzubauen. Also gibt's im Englischen einen schöneren Begriff, so Infinite Games. Zu sagen, okay, wir können jetzt versuchen, in dieser einen Situation beide das meiste rauszuquetschen, oder wir sehen, wenn wir hier eine gute Kollaboration hinkriegen, dann wird langfristig der Kuchen für uns beide größer. Und ich glaube, am Ende ist das gar nicht so sehr ein strukturelles Thema, sondern dann mehr, das sind individuelle Beziehungen, das ist ein kulturelles Thema, und ich glaube, am Ende ist das fast so ein bisschen die beste Währung, die man in dieser Branche hat, mit sehr vielen anderen Menschen über teilweise Jahrzehnte Beziehungen aufzubauen, wo man weiß, okay, wir sehen uns auf die eine oder andere Art und Weise nochmal wieder. Und wenn wir jetzt einen Weg finden, da beide zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, dann wird uns das in der Zukunft noch weiterhelfen.
Und auch da hilft, wir versuchen es gerade tatsächlich sehr zu pushen. Und je mehr die Menschen das machen, desto stärker erkennen sie auch, welchen Vorteil sie daraus ziehen. Das ist irgendwie auch so eine total menschliche Veränderungs-Unsicherheits-Respekt, der da irgendwie immer entsteht. Und je häufiger wir Projektsituationen haben, wo KollegInnen zusammen mit anderen Business Units arbeiten oder mit anderen Teilen der Omnicom und so weiter, desto mehr merken wir, wie sie selber auch merken, daran kann ich wachsen, die sind eigentlich auch ganz cool. Also da entsteht auch so ein positiver, so ein Flywheel-Effekt, dass es dann auch eigentlich immer einfacher wird.
Und wie schafft ihr das? Weil auch das finde ich herausfordernd, dass an den richtigen Stellen die Menschen in der Organisation merken, wann eine andere Kompetenz benötigt wird oder wo es spannend wäre, jetzt nochmal einen Experten, eine Expertin hinzuzuholen, weil es geht ja am Ende auch ein bisschen um Wissenstransfer, um die Möglichkeit, dass jemand, der eigentlich spezialisiert ist im Bereich X, ein Grundverständnis, eine Offenheit hat für andere Aspekte. Also wie geht ihr so mit internem, weiß nicht, vielleicht Wissensmanagement, Know-how-Transfer und diesen Themen um? Ja.
Ist eine harte Nuss, Wissensmanagement. Und ich habe noch keine so richtig gut formalisierte Art gefunden, das zu machen. Wir versuchen es tatsächlich eher, wie Max gerade sagte, über Beziehungen. Also, dass die Leute sich einfach gegenseitig kennenlernen. Wir versuchen schon auch immer stärker zu formalisieren, was an Kompetenz noch an anderen Stellen der Organisation ist. Also Dinge, die früher so informelles Wissen waren, wo wir es jetzt expliziter machen. Übrigens, die können diese Dinge, die können jene Dinge, dann ist am Ende ja auch einfach sehr gute Beratung, weil Anfang tut es ja damit, dass ich erstmal bei der Kundin erkennen muss, dass wir hier uns gerade über eine Idee streiten, aber wahrscheinlich haben wir eher ein strukturelles Problem. Das heißt auch irgendwie Beratung sehr, sehr ernst nehmen und natürlich das Consulting wiederum sehr hilft, weil das total in deren DNA liegt, irgendwie so Kundinverständnis zu haben.
Ich hätte so eine ein bisschen kontroverse These, mehr Micromanagement.
Hau raus.
gibt's gerade auch groß im Silicon Valley, werden ja überall, geht ja die Tendenz wieder zu mitarbeitenderem Management, würde ich sagen. Ich glaube, Zuckerberg hat es vor kurzem auch in irgendeinem Podcast gesagt. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran, nicht weil Loslassen und Delegieren nicht auch ganz viel Positives hat und es an vielen Stellen braucht, aber ich glaube, wenn du große Organisationen hast, bei uns sind es 250 Leute, bei Omnicom sind es dann irgendwie zehntausende Leute, es kann nicht jede einzelne Mitarbeitende auf dem Schirm haben, was es alles überall im Netzwerk noch an Kompetenzen gibt, also die Leute verwenden ihre Zeit auf die falschen Themen, wenn sie versuchen, dass jeder Einzelne all diesen Überblick über all das hat. Das heißt, ich glaube, das Geheimnis ist schon, dass es Leute gibt, deren Aufgabe es ist, mehr zu vernetzen und einen Überblick zu haben und dann mal kurz in ein Thema reinzukommen und zu sagen, hey, hast du mal darüber nachgedacht, dass. Und das heißt dann nicht alles an sich reißen und den Leuten die Freiheit nehmen, aber eben doch tief genug auch in den Projekten und im Alltagsgeschäft drin zu sein, um zu verstehen, wo sind denn diese Potenziale für Kollaboration und wer sind denn potenzielle Kollaborationspartner?
Absolut, finde ich eine tolle, total spannende These. Also würde sich lohnen, glaube ich, darüber auch noch meinen kleinen Schwerpunkt zu machen, weil das ja genau die Frage ist, wenn alle alles wissen, wie oft wird das bei jedem, jeder Einzelnen abgefragt, abgefordert? wie sehr passt das dann vielleicht auch zur Notwendigkeit des Spezialistentums? Weil wenn wir uns nur mal die Fragmentierung der Kanäle angucken, es kann nicht mehr jeder alles wissen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und es ist auch eine andere Kompetenz, Menschen und Wissen zu vernetzen, ja, und letztlich auch über Wissensquellen in der Organisation zu verfügen, Zugriff zu haben und so weiter. Das kann nicht jeder gleichermaßen die ganze Zeit tun. Also das finde ich einen total relevanten Aspekt.
Und Technologie auch noch nicht. Mal schauen, wie es in ein paar Jahren aussieht. Aber.
Ja, mal gucken. Das ist ganz interessant. Du hast, glaube ich, gerade das Schwerpunktthema nochmal geändert von Zyklen zu The Infinite Game, weil das passt eigentlich fast noch ein bisschen besser. Vielleicht mal mit Blick auf TGG gefragt, weil auch dazu passt dann ja das ganze Thema Tech, Innovation. Du hast ja auch in einem Interview mit Christoph gerade kürzlich auch nochmal die Notwendigkeit der Technologiekompetenz in Unternehmen, in Agenturen angesprochen. Was ist so das Thema, wenn wir jetzt über den Reifegrad von TGG sprechen, wo ihr sagt, das ist eigentlich unsere Vision? Also da wollen wir hin, da sehen wir das Unternehmen, dort wollen wir uns noch stärker positionieren. Wie sind da eure Pläne, eure gemeinsamen Gedanken?
Also da gibt es so eine ganz langfristige Perspektive, die sich dann so sehr, sehr durchzieht. Ich würde mir wünschen, dass wir so ein paar Dinge beibehalten. Also das, womit wir auch eingestiegen sind, dieser Wissensdurst, den es braucht, um Innovation und Technologie und so weiter immer wieder zu verstehen, dass der Anspruch, ein Ort zu sein, an dem Menschen ein gutes berufliches Zuhause zu finden. Also da gibt es ein paar Dinge, die sich durchziehen, wo ich die Hoffnung hätte, dass das auch in 10, 15 Jahren für das Unternehmen noch gilt. Und dann gibt es eine kurzfristigere Perspektive, wo Themen haben wir auch schon in guten Teilen angeschnitten. Für uns ist Social Media weiterhin schon wahnsinnig spannend, weil es einen immer noch für uns der richtige Ausgangspunkt ist, um unser Marketingverständnis oder unser Kommunikationsverständnis in die Welt zu tragen. So, wir kommen aus diesem nativ digitalen Verständnis. So gucken wir auf Kommunikation. Wir denken immer erst an die digitalen Kanäle, an NutzerInnenverhalten auf diesen Kanälen. Und das ist deshalb aus unserer Sicht ein guter Startpunkt, um dann Marketingstrategien, die kanalübergreifend funktionieren, zu denken. Das geht dann auch schon so ein bisschen rein in den Anspruch, das ganze Thema so ein holistisches Marketingverständnis, wo dann auch die Fähigkeiten aus Consulting wichtig sind. Das ist so auf jeden Fall die zweite Säule, wo, glaube ich, auch die, ja, so diese Einzigartigkeit von diesen Kompetenzen, die da nebeneinander gewachsen sind, ganz gut zusammenkommen. Und das dritte, das wird immer unser Anspruch sein und auch so eine ganz persönliche Motivation, ist dann doch einfach das Verständnis von neuen Technologien, von neuen Plattformen, da einfach sehr, sehr früh mit dabei zu sein und die dann kritisch zu bewerten. So, es gab auch schon eine Zeit, weiß ich nicht, vor 5 Jahren haben wir mal ein Projekt für Porsche gemacht, die kamen bei uns an mit Blockchain, weil alle irgendwie dachten, so diese Technologie nimmt jetzt die Welt ein und wir dachten mal kurz, okay, jetzt verdienen wir vielleicht 2 Jahre nur noch Geld mit dieser Technologie. Das war nie so und selbst dieses Projekt hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also da dann irgendwie diese Technologien zu verstehen und sie aber sich genauso auch dann kritisch für die Kundin anzugucken.
Ihr habt das ja auch gesagt, nur mit Blick auf KI wäre es heute noch viel zu früh, sich auf unterschiedliche Anbieter zu fokussieren, sich irgendwie zu fest, irgendwie zu verdraht mit irgendjemandem, weil dieses Spiel noch nicht zu Ende gespielt ist, völlig offen ist. Wir sind da ja erst am Anfang der Entwicklung und auch das wird ja nicht nur die Unternehmen, sondern auch das Agenturgeschäft, euer Geschäftsmodell, all das maßgeblich weiter beeinflussen. Ne?
Also das zum einen und zum anderen, ich glaube sehr an den Einfluss von gerade generativer AI. Ich glaube aber auch, dass wir da wieder Hype-Cycle sehen werden und auch wieder eine Phase kommen wird, wo alle so ein bisschen desillusioniert sind und dann wieder das nächste Thema in den Vordergrund rückt. Und
man sieht es jetzt schon im LinkedIn-Stream, oder? Ja. Also ich sehe in meiner Timeline deutlich weniger KI-generierte verrückte Fantasy-Bilder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die sind weniger geworden.
Zum Glück, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, ob das alleine LinkedIn den LinkedIn-Feed rettet, aber nee, ich glaube, man fährt immer gut damit, sich entweder zu entscheiden, so ein bisschen alles auf die eine Karte zu setzen und sagen, das ist jetzt die eine Technologie, auf die wir setzen, oder zu sagen, wir sind agnostisch zu diesen Technologien und schon auch einzelne Spezialistinnen im Team aufzubauen. Und wir haben das bei uns zum Beispiel eben gegliedert in die drei Themen. Generative KI im Besonderen, dann XR, Spatial Computing, wie auch immer man es nennen möchte, und dann weiterhin die Crypto-Distributed Ledger-Technologien und das ganze Thema Gaming oder Metaverse, auch wenn ich kein Fan von dem Begriff bin, der schwebt da irgendwie so ein bisschen quer zu. Aber am Ende ist das ein abstraktes Technologieverständnis, würde ich sagen. Und wir würden uns immer für die ganz konkreten Technologien externe Unterstützung reinholen und haben uns auch bewusst entschieden, nie einzelne technische Profile, die spezialisiert sind in dem Bereich, einzustellen, weil sonst kommt halt dieses alte Problem, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. Und wenn ich halt hier noch 10 Java-Entwicklerinnen rumsitzen habe und der Kunde kommt ums Eck und sagt, er hat dann Problem, Überraschung, was die Antwort dafür ist. Und da wollen wir immer unabhängig von sein.
Mhm. Ja, absolut nachvollziehbar, das kann ich verstehen. Sag mal, mit Blick auf KI vielleicht nochmal eine Frage. Wie tangiert euch das intern? Also nutzt ihr das für Effizienzgewinne in euren Prozessen? Was habt ihr da schon gemacht?
Also ich glaube, so die rechtlichen Limitationen sind ja da gerade bekannt. So in dem Rahmen bewegen wir uns. In dem Rahmen
leider
bewegen wir
uns
auch. Wir haben früh angefangen, diese Hemmung, die Tools zu nutzen, abzubauen, auch weil das ja mal so, weiß nicht, auch schon 3 Jahre her, als es angefangen haben, wo wir so die ersten Roundtable in der Organisation veranstaltet haben, wo auch die Sorge da war, macht das jetzt was mit meinem Arbeitsplatz? Also wir versuchen irgendwie so diese Sorge und diese Reaktanzen abzubauen und erstmal so ein spielerisches probier das aus, auch da innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen. Und dann, klar, ist es natürlich erstmal die zwei Tracks ist einerseits, wo gibt's da Effizienzgewinne, und wir machen Social Media Kommunikation, da gibt's definitiv Momente, wo man deutlich effizienter unter Einbeziehung der Technologie die Anzahl an Assets produzieren kann, die man da am Tag so produziert, als ohne. Das ist so das eine. Und das andere ist dann einfach wie so noch eine weitere Kreative, die mit am Tisch sitzt, die man auch befragt und die man zur Inspiration nutzt. Das sind, würde ich sagen, so grob die zwei Tracks, die wir da verfolgen.
Vielleicht noch zum internen Automatisierungsthema. Da sind wir einfach auch sehr im Gespräch mit den Plattformen, weil wir glauben, dass der Entwicklungsaufwand intern einfach da nicht im Verhältnis steht zu dem, was wir an Ergebnissen rausbekommen. Und deswegen versuchen wir eher, da früh im Gespräch zu sein mit den großen Technologieunternehmen da draußen. Und die
also beispielsweise Microsoft und Teams, also je nachdem, was ihr nutzt.
Genau, und am Ende ist es, glaube ich, eine Mischung. Ich glaube, in anderen Podcasts bei euch auch schon gefallen. Adobe ist natürlich ein interessanter Player, wenn es um die Asset-Produktion geht. Im Social-Media-Bereich ist Sprinklr sicherlich interessant. Microsoft ist ein generalistisch interessanter Partner. Ich glaube, man sollte auch die sozialen Netzwerke selbst nicht vernachlässigen. Und da eher früh vorne mit dabei zu sein, vielleicht hin und wieder auch mal noch ein Startup mit reinzunehmen, glaube ich, macht da mehr Sinn, wenn man dann eine Übersetzung intern hat, Leute, die an der Schnittstelle dazu arbeiten können. Das macht es dann auch wieder einfacher, auf der Beratungsseite genau das mit zu den Kundinnen zu nehmen.
Jetzt nochmal ein Thema, weil ihr eben Social Media nochmal angesprochen habt, und ich habe auch gelesen in dem Artikel, ne, von der Content-Flut, die logischerweise durch Generative AI jetzt auch alles auf uns zurollt. Ihr habt ja auch gesagt, naja, es ist schon nach wie vor Aufgabe der Unternehmen, dann eben möglichst effizient dafür zu sorgen, dass sie auf all diesen Kanälen mit ausreichend Stoff stattfinden. Content-Flut, Differenzierungskraft, Potenzial, Kreativität ist ja auch ein Bereich, in den ihr trotz aller Technologiekompetenz weiterhin investiert. Steile These, ist Social Media bald tot, erledigt, hat sich selbst überholt als Modell?
Also ich würde sagen, Social Media ist schon seit Jahren tot.
Aber wird immer wieder neu erweckt.
Ja, weil der Begriff schon lange falsch ist. Also so der Großteil von dem, was wir Social Media nennen, ist schon lange nicht mehr Social. Und jetzt können alle sagen, so ja, aber es gibt all diese Creators und Influencers, das ist alles Profis. Oder ein überwiegender Teil. Und dann gibt es vielleicht diese Übergangsphase, wo ich mich bewerbe, ein Profi zu werden. Aber am Ende machen sehr, sehr, also der Großteil des konsumierten Contents kommt von Leuten, die davon leben oder auf dem Weg dazu sind, davon zu leben. Und dementsprechend meiner Meinung nach sind wir so ein bisschen naiv, wenn wir so tun, dass das alles so sozial sind. Das sind einfach die heutigen Medien. Also so eigentlich sind wir im Media-Business, aber nicht im Advertising-Media, sondern einfach im Kommunikations-Business. Und ich glaube, wo früher einfach die dominanten Kanäle Fernsehen und Print und Radio waren, ist das am Ende, glaube ich, wenn man sauber beschreiben müsste, würde man mal sagen, ich irgendwie sagen, algorithm-based short video apps oder irgendwie sowas, aber es ist halt nicht so catchy. Und ich glaube, das entwickelt sich beständig weiter. Und das hat nicht nur für Unternehmen einen Effekt, sondern auch unsere politische Kommunikation findet darüber statt, wie sich Menschen informieren. Also wir sehen es gerade jeden Tag bei irgendwelchen gesellschaftlichen Diskussionen, wie immer mehr von, wie wir auf die Welt schauen, über diese Kanäle kommt. Und das sind Unterhaltungskanäle, das sind Informationskanäle, das sind Markenkanäle, all das gleichzeitig. Und die werden sich mit Sicherheit so weiterentwickeln. Und von daher so, Social Media ist tot, lang lebe Social Media.
Tolles Schlusswort. Jetzt würde ich es einfach genau dabei belassen, inklusive der steilen These. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Das hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke dir.